Hallo, herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe des Tech Talks. Mein Name ist Patrick Boscolo. Ich arbeite für die Microsoft Deutschland GmbH und bin da zuständig für Softwareentwicklung rund um Client, Windows 10 Entwicklung, aber auch um Cloud- und Backend-Entwicklung, alles, was so im Server und im Web passiert. Heute mit dabei mein geschätzter Kollege.
Sebastian Klenk ist mein Name. Hallo zusammen. Ich bin ebenfalls Technical Evangelist bei Microsoft Deutschland, wie auch Patrick. Und ich beschäftige mich mit dem Thema Windows 10. Und zwar aus Infrastruktursicht und zusätzlich auch mit dem Thema Enterprise Mobility, also allem, was mit Verwaltung von mobilen Geräten im Unternehmen zu tun hat.
Jetzt sind wir heute hier, Sebastian, weil der Jörg von Paulus PC Forum Fragen gesammelt hat. Danke dafür, Jörg. Und wir wollten uns die Fragen mal vornehmen.
Genau, es sind eine jede Menge Fragen.
Genau,
also viele interessante, super spannende Fragen dabei. Wir wollen jetzt auch nicht durchrennen, aber sind auf jeden Fall spannende. Okay, wir rennen durch.
Nein, okay. Also sind viele spannende Fragen, hast du gesagt?
Genau, wir haben auch einige Fragen zusammengefasst, weil viele User natürlich selbstverständlich die gleichen Fragen auch immer wieder haben. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir rennen los.
Okay, dann lass uns loslaufen. CCCP fragt, gilt kostenlose Wechselangebot, das es bei Windows 10 gibt, auch für die OEM-Versionen?
Kurze Antwort, ja. Das ist möglich.
Cool.
Also definitiv. Das gilt für vorhandene Versionen von Windows 7, Windows 8, aber auch Windows 8.1 selbstverständlich. Also klare Antwort, ja, dieses Wechselangebot gilt für OEM-Versionen ebenfalls.
Ich glaube, einzige Ausnahme sind die Enterprise.
Genau. Ausnahme genau. Enterprise.
Mhm. Okay, dann Schwabenpfeil, der Jörg selbst, Nobby und Tunarus haben eine ähnliche Frage. Und zwar, ist ein Update für Windows 7 vorgesehen oder wird es nur eine Neuinstallation für Windows 7 Clients geben?
Das können wir auch ganz klar beantworten. Wird beides möglich sein? Also man kann sich entscheiden, möchte man eine Aktualisierung des aktuellen Systems vornehmen oder eine neue Installation. Es wird auch, wenn man den Rechner beispielsweise mal neu aufsetzen muss, möglich sein, Windows 10 erneut zu installieren, ohne Windows 10 erneut zu kaufen. Und welche Upgrade-Pfade, wie wir sie nennen, dastehen, die möchten wir uns jetzt einfach mal anschauen, oder?
Genau, gucken wir uns einfach mal die Upgrade-Pfade an. Es gibt diese Upgrade-Matrix, die die Kollegen von Amerika da zusammengestellt haben. Und was wir da sehen können, sind im Prinzip tatsächlich die Windows 7 SP1 sind so die letzten, die quasi mehr oder weniger das direkte Upgrade mitbekommen. Und natürlich dann auch die Kollegen, die Windows 8.1 haben, Windows 8 und ja, das sind mehr oder weniger diejenigen, die jetzt auch schon so eine kleine Benachrichtigung bekommen, ne?
Genau. Also ganz wichtig nochmal der Hinweis, gilt nicht nur für Windows 10 auf dem PC oder dem Tablet, sondern auch für Smartphones. Also wer hier bereits Windows 8 einsetzt, sollte vorher auf Windows 8.1 aktualisieren und kann sich dann ebenfalls kostenlos die mobile Version von Windows 10 herunterladen, wird allerdings etwas später erscheinen als die Version für PCs.
Genau. Das Schöne daran ist, wie gesagt, die Windows 7 SP1 User und die Windows 8.1 User haben jetzt bereits dieses wunderschöne kleine Windows-Icon unten in der
Taskbar. Genau, in der Benachrichtigungsleiste.
Ja. Ja, und bekommen da letzten Endes schon angezeigt, hey, möchtest du nicht schon mal reservieren deinen Platz?
So, genau. Ja, was passiert da eigentlich? Reservieren. Wir haben ja quasi unbegrenzte Möglichkeiten, unbegrenzte Anzahl an Windows 10. Also wieso sollte ich es mir reservieren?
Reservieren heißt, dass wir das schon mal vorab runterladen, also das komplette Paket im Hintergrund und dass an dem Tag, an dem Windows dann released wird, letzten Endes die Installation direkt durchgeführt werden kann, sodass du direkt upgraden kannst.
Das heißt, dass es da auch eine Entlastung der Server gibt beispielsweise, oder?
Zum einen, ja klar, das ist eine Entlastung der Download-Server von unserer Seite. Auf der anderen Seite ist es für diejenigen, die das über Windows Update bekommen können. Wir haben es gerade eben gesehen, es waren die Windows 7 SP1 und die Windows 8.1 User. Eine super gute Experience, dann einfach über das Windows Update letzten Endes die neue Version zu installieren. Bei den anderen ist es so, dass die halt entsprechende ISO runterladen müssen von der
Windows. Aber das wird auch möglich sein über ISO.
Okay. Genau. Also es ist auch normal möglich, wenn man natürlich Windows 7 SP1-User ist, ja, kann ich natürlich auch das ISO runterladen und verwenden. Aber der einfachere Weg ist einfach, das Ganze über Windows Update zu machen.
Genau, und das funktioniert ja mittlerweile mit dem Insider-Programm schon. Also man kann sich beispielsweise auch jetzt schon über das Insider-Programm insider.windows.com registrieren und dann schon mal vorab testen, wie denn Windows 10 überhaupt aussehen wird.
Genau. Ich gehe einfach mal eine Frage weiter, weil Nobby fragt, wie wird das Update-Upgrade ablaufen? Darüber haben wir gerade schon so ein bisschen gesprochen. So wie am Patch-Day beziehungsweise von Windows 8 auf Windows 8.1 laden, installieren, Computer nicht ausschalten. Nach Neustart ist Windows 10 drauf, also automatisch oder muss man beziehungsweise kann man händisch etwas gemacht werden? Etwas abwählen. Also ich glaube, wir haben die meisten Optionen schon gesagt, so ein Stück weit. Aber tatsächlich hat man auch die Möglichkeit, das Update erstmal zu postponen am Ende des Tages.
Also einfach auf einen anderen Tag in der Woche zu verschieben oder sich es nochmal zu überlegen. Aber wir können sagen, es wird sich sicherlich lohnen. Also ich würde es persönlich nicht verschieben wollen. Ich kann es nicht mehr abwarten bis zum 29.
Okay.
Juli.
Ich habe es schon drauf, deswegen, also die internen Bits, die immer, wir werden ja immer als Beta-Tester quasi bevorzugt behandelt, möchte ich jetzt was sagen. Wir haben also die Möglichkeit, eben in einen schnellen Weg zu gehen und so einen langsamen Weg bei uns. Der langsame Weg ist eher so was für diejenigen, die gerne stabile Systeme haben. Und ich sag mal, der schnelle Weg ist ja was für Bastler. Ja,
genau. Musst du dann noch die immer die neuesten Features bekommen wollen, macht aber Spaß.
Macht definitiv
Spaß.
Man muss
an der einen oder anderen Stelle leidensfähig sein, aber es macht Spaß.
Das stimmt. Auch noch eine Frage hier ist, wird Windows 10 nach dem Angebotsjahr kostenlos bleiben oder wird es dann in ein Abo umgewandelt?
Ganz klare Antwort.
Wir haben keine Ahnung.
Wir wissen es leider selber noch nicht.
Ja, also wir schauen natürlich rein, dass auch Feedback von den Usern im Augenblick über das Insider-Programm, aber tatsächlich haben wir da noch keine konkrete Roadmap, die wir jetzt mitteilen können tatsächlich.
Genau, lassen Sie aber euch natürlich sofort wissen, sobald wir selber Bescheid wissen.
Genau. Werden künftige Updates auf Windows 10 kostenpflichtig werden?
Gleiche klare Antwort?
Wir wissen es noch nicht.
Wir wissen es noch nicht.
Adrian J. fragt, wie viel Arbeitsspeicher ist unter 10 maximal möglich? Terabyte-Grenze? Bevor wir das beantworten können, gleich noch eine andere Frage von Jo HB. Fragt, weiß man schon, welche Editionen es geben wird?
Ja, das weiß man. Und zwar haben wir die vor knapp 2 Wochen, haben wir die Editionen, also meines Wissens nach 2 Wochen schon her, haben wir die Editionen von Windows 10 angekündigt. Also hier wird es zum einen jeweils von jeder Edition eine 32-Bit-Version und eine 64-Bit-Version geben. Dann für den klassischen Heimanwender wird es die Home-Version geben. Dann für den eher ambitionierten PC-Nutzer die Professional, also die Pro-Version. Und dann natürlich auch Enterprise- und Education-Versionen, ebenfalls in 32- und 64-Bit. Und wie wir es vorhin schon angedeutet hatten, es wird auch eine mobile Variante geben. Also was bisher unter dem Namen Windows Phone 8 bzw. 8.1 bekannt ist, wird dann zukünftig Windows 10 Mobile heißen.
Genau, also da Windows Phone 8.1 User können dann letzten Endes wohl auf Windows 10 Mobile umsteigen. Und es ist im Augenblick so, dass wir zu dem Thema Windows Mobile aber jetzt noch kein konkretes Release-Datum haben. Was wir beim Client schon haben, das ist der 29. Juli.
Genau.
Und der andere Punkt, den wir da noch erwähnen müssen, ist natürlich Windows 10 für Internet of Things. Was richtig, richtig spannend ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass auf so einem kleinen Endgerät, dem Raspberry Pi beispielsweise, einfach in Zukunft in Windows laufen wird.
Das ist beeindruckend.
Absolut, absolut. Ja. Und die Variante wird es ebenfalls geben. Das heißt, die kann man auch heute schon runterladen, kann sie testen auf den entsprechenden kleinen Minicomputern. Genau, also diese SKU wird es dann ebenfalls geben.
Wir hatten noch eine Frage bezüglich der maximal unterstützten Arbeitsspeichergröße.
Genau.
Wird bei Windows 10 Home 32-Bit genauso sein wie auch schon unter Windows 8 bzw. 8.1. Die 64-Bit-Variante von Windows 10 Home hat im Vergleich zu der Vorgängerversion ein Upgrade sozusagen erhalten. Hier sind jetzt 128 GB wohlgemerkt möglich. Und im Pro-Bereich gleiches in der 32-Bit-Variante ebenfalls 4 GB. Und wie schon bei Windows 8, 512 GB Arbeitsspeicher. Damit lässt sich was anstellen, oder?
Ich denke auch. Wenn du mehr brauchst, dann musst du zu Windows Server wechseln. Windows Server kann ein bisschen mehr Arbeitsspeicher verwalten, tatsächlich. Aber ja, also wenn einer von euch 512 GB verwendet, dann schickt uns gerne einen Screenshot. Wir analysieren aber auch, ob der gefaked wurde. Ja, also gucken nach.
Genau. Und schickt uns am besten ein Bild von euren 512 GB Arbeitsspeicherriegeln, die genau am Schreibtisch liegen
haben. Und dann schicken wir euch gerne ein T-Shirt zu, weil wir finden es absolut abgefahren.
Ja,
512 GB RAM hätte ich auch gerne. Ich laufe hier leider nur mit 8 rum.
Ja, fehlt noch ein bisschen was.
Ja, ja. Gut, zur nächsten Frage. Adrian J. fragt, wie sieht es denn mit Datenschutz unter Windows 10 aus in Bezug auf Cortana? Und Joha B. fragt, wie wird man mit Cortana zur Steuerung des PCs nutzen können?
Okay, da würde ich vorschlagen, wer vielleicht noch nicht weiß, was ist denn Cortana überhaupt? Wir schauen es uns jetzt einfach mal an.
Mhm. Cortana ist ein persönlicher Assistent. Und was ich damit machen kann, ist einfach zu interagieren via Spracheingabe oder via Tippen. Was ich jetzt einfach machen kann, ist Folgendes. How old is Sylvester Stallone?
Witzig.
Beeindruckend.
Wir können übrigens auch fragen, wie groß ist Bill Gates? Und erhalten dann sofort die Benachrichtigung bzw. die Antwort auf unsere Frage.
Mhm. Oder tell a joke.
Genau, tell a joke. Genau.
Jetzt ist natürlich die Frage, die eine Frage nach den Privacy Settings. Tatsächlich gibt es ja einige Einstellungsmöglichkeiten, was das Ganze anbelangt. Und ich kann hier bei Cortana das Tracking ein- und ausschalten, sowie diverse andere Privacy-Einstellungen vornehmen.
Also ich kann somit entscheiden, was weiß Cortana über mich. Also habe jederzeit die Möglichkeit, da zu sagen, jetzt möchte ich meine Daten löschen, oder?
Genau. Das ist so mehr oder weniger die Idee dahinter. Das heißt, wir haben da konkrete auch Privacy-Richtlinien dafür. Wer sich dafür interessiert, wir haben einen Link genau zu dem Thema auch unten in den Kommentaren mit versehen.
Genau.
Wichtig ist da einfach zu beachten, glaube ich, an der Stelle. Wenn ich das tue, habe ich natürlich weniger Features. Ja.
Genau.
Auf der anderen Seite dann aber eben auch, kann eben Opt-out machen und sagen, nee, ich möchte eigentlich gar nicht, dass Cortana das alles weiß.
Genau.
Beziehungsweise jetzt in der Insider-Preview ist es so, dass du erstmal dich anmelden musst, damit es überhaupt funktioniert.
Genau. Und den entsprechenden Link zu Datenschutzbestimmungen gibt es auch bereits jetzt schon in dem Cortana-Menü, das wir gerade sehen. Da kann man sich dann auch die Datenschutzbestimmungen unter Einstellungen hier über dieses Zahnrad anschauen. Und da gibt es dann einen Link zu den Datenschutzbestimmungen. Genau. Und hier kann man dann in den Windows-Einstellungen einfach einstellen, was man bezüglich Datenschutz hier haben möchte.
Was schon ziemlich cool ist. Die andere Frage ging in die Richtung, kann ich damit auch meinen PC steuern? Im Augenblick sind Szenarien vorgesehen, wie, dass ich zum Beispiel einen Termin anlegen kann, dass ich sagen kann, Cortana, ja, weck mich um 7 Uhr, wie ich es mit dem Telefon wahrscheinlich schon kenne. Aber es gehen natürlich auch Dinge wie, dass ich ein weiteres Appointment hinzufüge. Und was man auch machen kann, ist damit Apps am Ende des Tages zu starten.
Genau.
Mehr Szenarien kommen dann, aber welche genau das sind,
es ist noch nicht möglich, Software zu entwickeln über die Sprachsteuerung, aber mal sehen.
Ja, wir arbeiten daran.
Wir beide.
Diabolischer Masterplan für uns zwei. Genau. Lass uns mal zurückgehen und wir gehen einfach zur nächsten Frage. Wird es unter Windows 10 einen vollwertigen Virenscanner geben, fragt die Birgit.
Ja, Birgit, da gibt es gute Nachrichten. Definitiv ja. Es wird auch in Windows 10 wieder der sogenannte Windows Defender dabei sein. Kostenlos. Mhm. Also hier können Sie sich auch darauf verlassen.
Genau, also das Thema Security war uns bei Windows 10 extrem wichtig. Da müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen, dass wir regelmäßig, und das ist das Vorteil an Windows 10, eben jetzt dieses eine Betriebssystem haben. Und Microsoft selbst sagt, okay, das ist jetzt das letzte Betriebssystem, was wir shippen, so in a box. Und das soll ein Evergreen sein. Das heißt, wir werden gucken, dass wir, sobald eine Antivirus-Definition zur Verfügung steht, die entsprechend auf die Clients ausgerollt wird. Sobald zum Beispiel ein Zertifikat weltweit irgendwo verschütt geht oder das als corrupted erklärt wird, werden wir gucken, dass alle Devices sofort revoked werden. Also diese Zertifikate, diese entsprechenden. Das heißt, alles, was wir in Richtung Security unternehmen, das sind schon eine ganze Menge Dinge, die wir hier in Windows 10 mitbringen. Und da kann man auch in den kommenden Updates noch einiges erwarten, was da alles kommen wird. Deswegen, das ist uns persönlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ein ganz wichtiges Anliegen, die komplette Security und damit auch die ganze Malware-Geschichte. Mhm. Schwarmfall fragt, lange Frage,
hat gerade so auf die Folie gepasst.
Genau, beim kostenlosen Wechsel auf Windows 10 soll die Lizenz so lange gültig sein, wie ein Rechner lebt. Das heißt im Umkehrschluss, dass ich mir eine neue Lizenz kaufen muss, wenn mein Rechner kaputt geht und ich einen neuen kaufen muss. Die Lizenzen sind nun also immer an das Gerät gebunden.
Komplizierte Frage. Was ist die Antwort?
Ja.
Einfache Antwort.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass die Windows-Lizenzen an die Hardware gebunden sind. Schwarmfall fragt auch noch, in welchen Zeiträumen wird man künftig Updates, vormals Service Packs, rechnen können? 1 bis 2 Mal im Jahr? Fragezeichen.
Klare Antwort.
Klare Antwort an der Stelle ist, man wird öfters damit rechnen können.
Genau.
Wir können noch keine...
Leider noch keine Anzahl, keine genaue Anzahl, aber man hat es jetzt vielleicht schon gesehen über das Windows Insider Programm, wie häufig da Aktualisierungen kommen. Also das betonen wir auch immer, es wird flexibler sein. Also die Updates werden flexibler kommen.
Genau. Roadmap können wir leider an der Stelle noch nicht sagen. Aber es wird da definitiv relativ zügig dann auch ein größeres Update kommen und wir werden gucken, dass wir regelmäßig Updates reinbringen. Das ist eben das Schöne an dieser Idee von Windows 10, eben ein Evergreen-Betriebssystem zu haben an der Stelle. Noch eine Frage von Schwabenpfeil. Wird es wieder einen Upgrade-Assistenten geben, mit dem ich meinen PC und meine Software auf die Verwendung unter Windows 10 prüfen kann?
Da haben wir zu Beginn des Videos einiges schon dazu gesagt. Ihr habt ja vielleicht schon gesehen, dass unten rechts in Windows 7 oder 8 dieses kleine Windows-Logo aufgetaucht ist, das einen darauf hinweist, dass jetzt Windows 10 reserviert werden kann. Und was geschieht da, wenn wir reservieren?
Es wird tatsächlich auch ein Kompatibilitätstest durchgeführt. Also das ist das Erste, was ich machen kann. Ich muss dann auch noch eine E-Mail-Adresse eingeben, um das wirklich zu validieren, dass das Ganze der Fall ist. Und dann kann ich eben gucken, welche Anwendungen dafür stabil und kompatibel sind.
Genau.
Gut, nächste Frage. Welche neuen Backup-Funktionen wird es unter Windows 10 geben? Gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass wir zum einen diese Restore-Points nochmal angepasst haben. Also wenn du in Backup und Windows Restore reingehst, wir können das mal eben schnell machen, weil eine ähnliche Frage geht auch in diese Richtung. Dann ist es tatsächlich so, dass hier eigentlich so mehr oder weniger der Windows 7-Dialog aufpoppt. Wir haben das aber tatsächlich nochmal angepasst für Windows 10, weil auch da wir jetzt schon intern damit arbeiten. Und auch wir haben zum Teil Restore Points gesetzt. Weil wenn man immer mit den neuesten SDKs arbeitet, dann kann ab und zu mal noch was schief gehen, habe ich gehört.
Warum?
Ich kann es mir auch nicht erklären, aber es ist tatsächlich so. Und deswegen arbeiten wir hier intern tatsächlich auch mit diesen Restore Points, die tatsächlich unter Windows 10 extrem
sehr hilfreich sind.
Ja. Backup an und für sich kann ich natürlich auch einrichten hier. Ich kann das auch, hätte es fast terministisch machen. Also ich könnte Zeiten festlegen, zu denen ein Update durchgeführt werden soll, kann auswählen, ob das Ganze auf ein Netzlaufwerk gemacht wird oder auf externe Festplatte, wenn ich die vielleicht habe. Vielleicht habe ich im Netzwerk irgendwo so eine kleine Netzwerk-Storage am Ende des Tages, wo ich Daten drauf speichere. Auch das ist eine Möglichkeit. Ich muss aber offen und ehrlich gestehen, was ich sehr, sehr häufig verwende, ist eigentlich ein ganz anderes Feature. Oder eigentlich mehrere Sachen. Ich verwende zum Beispiel hier OneDrive, um meine kompletten Daten zu synchronisieren. Das kann man hier drüben sehen. Ich habe hier zwei unterschiedliche OneDrives, einen für Business und einen für letzten Endes meinen Privatgebrauch.
Für deine privaten Sachen.
Genau, habe meinen Microsoft-Account damit verbunden, auch mit meinem Windows und meinen Enterprise-Account. Das können wir uns auch mal eben schnell noch ganz kurz angucken vielleicht.
Genau, das ist wirklich eine super praktische Sache. Ich habe zum Beispiel hier auf dem Telefon meine Daten immer dabei, die dann sozusagen bei OneDrive online liegen. Und ich kann hier sowohl über das Telefon dann auf meine privaten als auch meine beruflichen Daten jederzeit zugreifen. Und das ist sehr praktisch.
Absolut. Und zwar ist es in diesem neuen Benutzermenü und was man jetzt hier sehen kann, ist, dass ich hier eben diesen Account habe. Zum einen habe ich eben diesen Firmenaccount von Microsoft hier und zum anderen habe ich aber auch diesen Outlook-Account letzten Endes damit verknüpft und der synchronisiert tatsächlich meine Einstellungen und diese Einstellungen kann ich hier festlegen. Also das sind dann Dinge mit dabei wie der Desktop-Hintergrund, Passwörter, die ich vielleicht speichern möchte. so Dinge wie die Browser-History, die Windows-Einstellungen, diese Dinge mehr. Also das kann ich tatsächlich synchronisieren.
Das heißt, wenn du jetzt dann einen neuen PC kaufst, dann musst du dir nicht mehr alles mühsam einrichten, sondern kannst dann diese Einstellungen übernehmen.
Genau, das ist halt im Augenblick gebunden an diesen Microsoft-Account, wie man hier oben sehen kann. Und mit dem roamen letzten Endes meine Einstellungen. Jetzt ist es natürlich so, dass ich unterschiedliche Rechner habe mit unterschiedlichen, sage ich jetzt mal, Szenarien. Also zu Hause habe ich so einen Gaming-Rechner und den verwende ich ein bisschen anders als den hier. Das heißt, da lasse ich dann gewisse Synchronisationssachen beispielsweise raus. Dinge, die gar nicht von dem Rechner auf mein System synchronisiert werden sollen.
Die lassen sich aber beim Einrichten dann einstellen.
Genau. Und das finde ich halt ziemlich cooles Konzept eigentlich. Von daher, das ist die eine Sache, die ich da mache. Und die andere Sache sind eben, wie gesagt, diese OneDrive-Folders hier, die ich synchronisiere. Ein bisschen paranoid bin ich auch, gebe ich zu, als Entwickler. Das heißt, ich habe noch überall Git-Repositories, wo ich Sachen reinwerfe. Sicher, das ist dann auch noch in der Cloud. und was ich eben auch noch verwende, ist tatsächlich so ein kleines Tool, das nennt sich Azure File Explorer, kommt von der Firma Cerebrata, wäre aber auch beispielsweise Cloudberry denkbar. Und was ich damit mache, ist regelmäßig Daten wegzusichern in eine Blob Storage, die einfach ein Stück weit verschlüsselt ist. Die läuft dann in Microsoft Azure. Und das ist noch so das Letzte, was ich an Backup mache. Aber so, also das mache ich.
Coole Sache.
Wie machst du denn dein Backup von deinen Daten?
Ich bin beim Backup noch auf der sag mal, altmodischeren Schiene. Ich habe meine Terabyte-Festplatte, vor allem für meine Fotos. Mhm. Die brauche ich immer quasi sicher und genau. Okay. Aber ich benutze auch den Cloud Explorer, also für Azure. Das ist wirklich eine praktische Angelegenheit.
Okay. Wie gesagt, also alle Optionen sind da. Ich finde die einfach gerade für mich so die praktikabelste. Zugegebenermaßen, wie du schon sagst, ich habe auch noch irgendwo eine externe Festplatte und speichere dann jedes Mal, bevor ich ein neues Windows oder bevor irgendwas Schlimmeres passiert.
Ist die wichtigen Daten weg.
Speichere ich die wichtigen Daten weg und das Erschreckende ist, dass seitdem ich da in der Cloud bin, offen und ehrlich gestanden, ich sichere die gar nie zurück. Die sind noch da und ich habe ein gutes Gefühl dabei, aber eigentlich liegen die dann da halt.
Ja, genau.
Offen und ehrlich gestanden, ja. Und ich habe weiterhin ein gutes Gefühl dabei. bleibt der Dateiversionsverlauf erhalten, fragt Schwammfein.
Ja, kurz und knapp, ja.
Cool, dann lass uns noch weitergehen. Gibt es ein Tool für Compat wie für Vista oder bei Vista?
Ich vermute, Schwabenpfeil weist hier auf die Kompatibilität von Vista in Bezug auf das Upgrade zu Windows 10 hin. Und es wird hier so sein, dass Vista nicht aktualisiert werden kann, aber man kann selbstverständlich über einen Download der ISO oder eine Neuinstallation von Windows 10 seinen Rechner, sofern er denn die Hardware-Voraussetzungen erfüllt, aktualisieren auf Windows 10, aber es wird kein dediziertes Tool für Vista geben.
Okay. Gehen wir eins weiter. Martina G. fragt, wird man künftig neben Apps auch Musik und Filme über den Store kaufen können oder geht das auch weiterhin nur zum Beispiel aus der Music-App?
Das wird möglich sein.
Cool.
Und selbstverständlich auch aus der Musik-App heraus, aber zusätzlich auch in Zukunft noch über den Store, was eine super bequeme Möglichkeit ist. Der Store steht auf Smartphones zur Verfügung, auf PCs, auf Tablets und somit hat man dann quasi immer Zugriff zu den neuesten Filmen und der neuesten Musik, die man gerne hört.
Sehr cool. Universal Apps, heißt das, diese auf allen Windows 10 Geräte laufen? Fragezeichen. Also auf PC und Handy und Xbox.
Ja, Martina. Und noch mehr sogar.
Ja, noch viel mehr, denn du trägst ja schon das richtige T-Shirt da dafür.
Genau, und zwar für die HoloLens, unsere quasi neueste Innovation von Microsoft. Mhm. Mit der kann man richtig, richtig coole Dinge anstellen. Also es ist eine abgefahrene Erfahrung. Ich habe es leider selber noch nicht ausprobieren dürfen. Mir bleiben bisher nur die Erzählungen, aber ich habe zumindest schon mein T-Shirt, das sehr, nur sehr ich cool. habe.
Unikat, sagst du mal.
Unikat, genau.
Sehr, sehr cool.
Aber was hältst du davon? Wir können ja einfach mal einen Link zum Video mit in den Beschreibungen mitliefern, dass sich jeder einfach mal anschauen kann, was das eigentlich genau ist. Hast du es schon mal ausprobiert?
Nein. Hatte auch noch nicht die Gelegenheit dazu, sie auszuprobieren. Habe viel darüber gehört, viel darüber gelesen und tatsächlich auch schon ein bisschen mit Partnern darüber gesprochen. Also von daher, ja, ich bin dran, aber selber in der Hand gehabt habe ich sie noch nicht.
Ich bin auch schon ganz heiß drauf.
gucken wir mal, hoffentlich kommt das dann bald auch in den Handel, sage ich jetzt mal. Aber ja, natürlich, und die Universal Apps laufen auch in Zukunft, oder die Windows Universal Apps, so wie sie jetzt neuerdings heißen, laufen dann in Zukunft tatsächlich auch auf IoT-Geräten. Das heißt auf zum Beispiel dem Raspberry Pi. Und da läuft dann eben meine Anwendung so als eine Art, ja, weiß ich nicht, die zentrale Anwendung eigentlich, kann man sagen. Denn die Windows Shell ist ja auf den kleinen Devices gar nicht zur Verfügung. Von daher ist es eine echt coole Geschichte. Richtig gut ist das neue Development. Kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn wo man bisher für unterschiedliche Plattformen, also war ich auf dem Telefon, auf dem Tablet unterwegs, musste ich beide ja irgendwie separat ansprechen. Mhm. Das haben wir jetzt neu gemacht. Das heißt, die Idee dahinter ist, du hast ein Projekt und aus diesem Projekt heraus kannst du dann letzten Endes für die unterschiedlichen Zielplattformen tatsächlich Anwendungen generieren und über Extensions dann herausfinden, wie es denn zum Beispiel mit der Umgebung aussieht, sagen wir mal mit Sensoren sprechen. Diese ganzen Capabilities, die diese Anwendungen dann verwenden, müssen sie angeben und die werden dann im Store auch entsprechend gelistet. Also von daher ja, und es ist einfacher geworden für die Entwickler und man kann jetzt bereits bestehende Windows 8.1 Apps dann auch migrieren zu Windows 10 Apps. Da gibt es ein paar Updates, ein paar Kleinigkeiten, die man beachten muss, aber alles in allem ist es eine richtig, richtig coole Sache, vor allem für die Entwickler.
Und selbstverständlich auch für die User, wenn die App, die ich kenne, die mir gefällt, dann auch auf den unterschiedlichsten Geräten, Plattformen zur Verfügung steht.
Genau. Tunarus fragt, falls es ein Update gibt, werden dann neben Daten und Environment auch Netzwerkeinstellungen übernommen?
Das wird so sein. Also das heißt, man hat die Möglichkeit, Windows zu aktualisieren, meinetwegen Windows 8.1 auf Windows 10 zu aktualisieren und es werden die Einstellungen übernommen. Man kann aber beispielsweise auch über seinen Microsoft-Account diese Einstellungen wegsichern und da sind wir ja gerade schon drauf eingegangen, also das wäre die zweite Möglichkeit.
Genau, dann roamen die mit den Rechnern sogar mit und erinnern sich an die WLAN-Netze, mit denen ich verbunden war.
Genau, das finde ich eine super praktische. Ich habe so oft meinen Rechner schon neu aufgesetzt und mich dann beim ersten Mal gefragt, warum kennt er denn jetzt das WLAN? Das ist eine sehr praktische Sache.
Ja, das ist echt super praktisch. Auch eine Frage in diese Richtung von Netzwerkressourcen. Es gibt ja diese kleinen Software letzten Endes, DLNA-Clients beispielsweise, die ebenfalls Einstellungen haben und dann damit kommunizieren. Der Punkt an der Stelle ist, dass das dann sehr, sehr spezifisch von der entsprechenden Software abhängt. Das heißt, sie hat in der Regel irgendwo so ein Settings-File, in dem die das Ganze gespeichert hat und diese Netzwerk Verbindung dann letzten Endes damit macht. Das heißt, wird ein Update durchgeführt und der Client hat auf Windows 8.1 funktioniert und funktioniert auch problemlos auf Windows 10, dann kann man natürlich diese Einstellungen mit übernehmen bzw. importieren. Wie das genau der Hersteller gelöst hat, hängt schwer davon ab, ob er es jetzt im User-Profil abgelegt hat oder irgendwo in den Programmfiles. Ja? Mhm. Hat die Anwendung das in Programmfiles abgelegt, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, ich muss es vorher separat sichern, wegsichern und wieder laden.
Das haben wir leider nicht in der Hand.
Ja, haben wir leider nicht in der Hand. Guidance eigentlich für Softwarehersteller ist tatsächlich, das in den User-Profilen hineinzulegen. Dann kann nämlich der Benutzer
das jederzeit verfügbar sind wieder.
Genau, wieder verwenden. Gut. Nächste Frage, das ist, glaube ich, eher was für dich, oder?
Genau.
Wird es eine Group Policy Edit Funktionalität in Windows 10 geben? Einstellungen zu Benutzer- und Gruppenrichtlinien etc.?
Die Frage ist auch relativ einfach zu beantworten, beziehungsweise einfach zu beantworten, wenn man es weiß. Es wird möglich sein. Also hier auch volle Funktionalität, wie schon von vorherigen Betriebssystemen bekannt. Also ganz klares Ja.
Cool. Nobby fragt, wird es die Kacheln weiterhin geben? Wahlweise Startmenü oder Kacheln? Hat mir das schön organisiert?
Ich habe mir das auch schön organisiert und wie wir sehen, können wir das ganz klar tun. Also wir können uns selber unsere Kacheln sozusagen selber in Gruppen organisieren. Mhm. Können hier zum Beispiel, sehen wir hier jetzt zum Beispiel, du hast jetzt eine Gruppe drin, die heißt Everyday Apps zum Beispiel. Also da hast du dann deine News-App meinetwegen, oder? Oder deine...
meine Money-App.
Okay, genau. Also da lassen sich dann über diese Gruppen die Apps sozusagen gliedern in verschiedene Bereiche. Und man kann sich das quasi so ziehen, wie man es auch schon aus Windows 8 oder 8.1 kennt. Mhm. Und zu der anderen Frage hast du, glaube ich, als Entwickler noch ein paar Details?
Gehe gleich nochmal drauf ein, aber ein Punkt ist, glaube ich, ganz arg wichtig, weil es ist relativ lustig. Und zwar, als wir Windows 10 zum ersten Mal intern vorgestellt haben und wir das neue Startmenü gezeigt haben, war ca. 3/4 des Raums am Klatschen und am Applaudieren und die anderen haben gesagt, kann ich das auch wieder Fullscreen kriegen?
Ja.
Ja, das heißt, ich bin jetzt hier auf dem Desktop unterwegs, du hast hier ein Surface.
Genau.
Und im Surface ist es noch ein Stück weit cooler als bei mir, aber was ich machen kann, ist, ich kann das Ganze in den Tablet-Mode umschalten und damit wieder mein Startmenü in die gewohnte Windows 8, Windows 8.1 Umgebung bringen. Dann sieht das Ganze so aus. Es geht allerdings nach unten und nicht mehr zur Seite. Das ist vielleicht so die Neuerung hier an der Stelle. Und habe hier entsprechend hier jetzt dieses Menü, wo ich einfach die Most Recently Used Sachen finde.
Genau.
Und den Powerdown und auch diese All Apps Einstellungen.
Genau, über da auch kann man auch ganz bequem zum Beispiel auf diese Buchstaben hier tippen. Und dann hat man sozusagen das Register und kann alle seine Apps hier über dieses Menü zugreifen. Und wie du gerade schon gesagt hast, beim Surface ist das halt nochmal eine ganz praktische Geschichte. Wir haben ja hier dieses Keyboard dran, diese Tastatur, die wir abziehen können, und Windows 10, das finde ich jeden Tag wieder aufs Neue beeindruckend. Wenn ich meine Tastatur abziehe, dann fragt mich Windows 10, möchtest du in den Tablet-Modus übergehen? Dann sage ich mal ganz kurz ja und kann dann quasi hier die Ansicht genauso sehen, wie du es gerade gezeigt hast im Vollbildmodus.
Genau, also das Beste aus beiden Welten eigentlich. Startmenü-Liebhaber und Fullscreen-Liebhaber haben die Wahl, die Qual der Wahl, für was sie sich entscheiden. Die Mobile-User, die bekommen das automatisch umgeschaltet, was ich eigentlich auch ziemlich cool finde.
Genau, also eine super Kombination aus beiden. Mhm. Und das Ganze ist auch aus User-Feedback entstanden. Also das heißt, es wurde uns ganz klar auch zurückgespielt, dass viele User einfach diese Kombination möchten, und wir haben uns dazu entschieden, dann sozusagen beide Welten zu vereinen.
Okay, dann lass uns doch mal eins weitergehen. Nobby fragt, Software, die jetzt unter Windows 8.1 läuft, läuft die dann auch unter Windows 10?
Oh, das ist eine Frage, die lässt sich leider nicht so einfach beantworten.
Ja, unsere App-Compatibility-Leute arbeiten natürlich daran. Das heißt, die schauen natürlich rein, welche Anwendungen laufen unter Windows 8.1 und welche laufen unter Windows 10. Wie ist es mit der Migration? Gerade bei, ja, wie gesagt, Treibern ist immer so ein Thema. Aber auch Antivirensoftware ist immer so ein Thema, woran wir arbeiten. Und natürlich auch Spiele, denn auch da hat sich relativ viel geändert mit der neuen DirectX 12 Engine. Das heißt, da gibt es einfach neue Schnittstellendefinitionen, wo die meisten alten Spieler eben noch nicht so sonderlich viel damit anfangen können. Es gibt ein paar Security-Updates, wo auch so ein paar Spiele mit kämpfen. Wir sprechen mit den Herstellern und versuchen natürlich so viele wie möglich, sage ich jetzt mal, einfach anzusprechen und zu sagen, guck mal, das und das sind die Probleme. Das heißt, wir arbeiten da tatsächlich mit den Herstellern daran, dass das entsprechend natürlich am Tag 1 wunderbar funktioniert. Für die Spiele, wo der Support am Ende des Tages schon ausgelaufen ist, leider, die ja auch immer noch auf der einen oder anderen Festplatte sind, so wie bei mir zu Hause beispielsweise, muss man dann gucken, wie man die entsprechend an den Start bekommt und was man tun kann, um die wieder ans Laufen zu bekommen, tatsächlich, wenn man nicht drauf verzichten kann. Aber alles in allem sind wir relativ gut unterwegs.
Genau, es gibt ja auch zum Beispiel noch die Kompatibilitätseinstellungen, die man da testen kann. Aber ich muss jetzt aus der persönlichen Erfahrung sagen, der Großteil der Software läuft. Also eigentlich nahezu alle Software funktioniert. Und genau. Und leider können wir das nicht so unterschreiben, dass wir sagen, alles.
Ja, wir können 100% können wir nicht unterschreiben.
Ja.
Deswegen, ein paar Ausnahmen haben wir aufgezählt. Wir arbeiten aber wirklich daran, dass wir wirklich zu dieser 100% hinkommen. Wir sind nah dran, aber ja.
Wir haben noch Zeit.
Genau. Wir gucken, was wir tun können. Wird der Systray beibehalten oder sieht die dann anders aus? Notification Hub. Ich vermute mal, es geht um
Zeit
die Icons.
Zeit für eine Demo. Genau.
Ja.
Unten rechts, genau, vermute ich auch.
Ah, guck mal an.
Das war die Bildschirmlupe.
Kriegen das hin.
Und unten rechts kennen wir bereits aus den Vorgängerversionen von Windows, Benachrichtigungsbereich. Der wird definitiv.
Wir stehen gerade ein bisschen davor, ne? Das ist gerade irgendwie.
Ich stehe davor.
Ja. ich auch, das macht gar nichts. Das hilft nichts, das hilft
so,
alles nicht.
Jetzt.
Also was man sehen kann, sind hier tatsächlich diese Notification-Icons letzten Endes, die man eben schon kennen und lieben gelernt hat. glaube ich.
Genau. Also hier wurden die sogar noch erweitert im Vergleich zu Windows 8 und 8.1. Und was ich jetzt gerne noch zeigen würde, ist der Benachrichtigungsbereich. Wenn du mal auf diese Sprechblase klickst, da stellen wir fest, dass es jetzt hier, wie es auch von mobilen Plattformen schon bekannt ist, gibt es jetzt einen Benachrichtigungsbereich in Windows 10, der alle App-Benachrichtigungen, aber auch System-Benachrichtigungen zusammenfasst. Der Bereich lässt sich wirklich benutzerdefiniert einstellen. Wenn ich sagen will, ich benutze das zum Beispiel jetzt im Berufsleben immer für meine Demos, da schließe ich dann zum Beispiel die Facebook-Benachrichtigungen aus. Aber man kann natürlich auch jede andere App hier einstellen in den Windows-Einstellungen und hat zusätzlich noch den Bereich, den wir hier unten rechts sehen, vor dem ich jetzt wieder stehe. Genau.
Also ich bin jetzt einfach mal hier auf die Einstellungen auch gegangen. Tatsächlich geht es hier nochmal hinein. Was wir da sehen können, sind halt diese Quick-Buttons, mit denen ich zum Beispiel eben auf All Settings gehen kann oder mal eben schnell Bluetooth an- oder ausmachen kann, VPN mich einwählen kann, was wir hier...
Flugzeugmodus,
diese Dinge mehr... Also ich finde es eigentlich eine ziemlich coole Ergänzung.
Finde ich sehr praktisch, auch auf Touchgeräten. Wenn man vom rechten Bildschirmrand reinwischt, dann erscheint der und dann hat man zum Beispiel auch Zugriff auf diese neu gestaltete Einstellungsansicht in Windows 10.
Genau. Also
können wir beantworten mit?
Gibt beides.
Ja und mehr.
Genau. Dann eine weitere Frage. Wird es mit dem Update-Upgrade in Windows 10 wieder integrierte Software geben? Music Player, Video Player und diese Dinge mehr, die man dann wieder mühsam entfernen darf?
Eine Ergänzung vorher noch. Schalt mal deine Bildschirmlupe wieder aus.
Soll ich?
Oder nicht?
Ja, kann ich machen.
Genau. Ja, mühsam entfernen. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es super, dass Apps wie zum Beispiel der Videoplayer oder der Musikplayer in Windows 10 bereits drin sind. Die sind alle quasi einheitlich gestaltet, fühlen sich alle gleich an. Und ich mag die ganz gerne, aber man muss, ist eine berechtigte Frage. Manche Nutzer möchten einfach Zusatzsoftware nicht drauf haben, beziehungsweise entscheiden. Und da können wir auch eine klare Aussage treffen. Man kann die auch entfernen, die Zusatzsoftware.
Kann man, aber selbst Solitaire ist wieder da. Also, ich finde es toll.
Also, mehr braucht man nicht, oder?
Nee, eigentlich Solitär reicht, oder? Also, nee, aber also was wir damit sagen wollen, ist ja, natürlich sind Standardanwendungen wieder mit dabei, ist aber auch so gewünscht, kann man aber auch, wie du eben schon gesagt hast, natürlich wieder entfernen. Damit lasse ich es auch mal wieder gut sein mit Solitär. Aber wie gesagt, kommen wieder welche mit.
Genau, aber auch super praktische Apps, wie zum Beispiel die Wetter-App oder die Nachrichten-App. Also, finde ich ziemlich praktisch.
Ich merke schon. Okay, Nobby ist eher ein Fan von Gadgets, wie man hier sehen kann. Uh-huh. Also das war ja so ein Windows Vista-Feature, ne, mit den
genau, diese Sidebar. Kleinen Anwendungen auf dem Desktop.
Ja, nee. Sieht leider nicht aus, nee. Ja. Tut mir leid, leider nicht unter Windows 10. Wir finden diese Apps tatsächlich ganz gut, weil die eben zum einen die Möglichkeit haben, über Details, wie man hier sehen kann, mit uns zu kommunizieren, damit eine gewisse Zeit zur Verfügung gestellt bekommen, um etwas zu tun, aber nicht performance-intensive Dinge tun müssen. Also sprich, wir können die Ressourcen relativ genau kontrollieren, die die Leute dann am Ende des Tages da auch haben und verwenden. Und also ich finde das Modell, das wir im Augenblick fahren mit den Live-Tiles und mit den Anwendungen im Startmenü, eigentlich ziemlich coole Lösung, ja. Muss ich zugeben. Von daher, ja, leider nein. Keine Gadgets im Augenblick. Ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es aber auch Anwendungen, die genau, auf den Desktop zaubern lassen.
Dritthersteller-Software, ja. Genau.
Gibt es eine integrierte Backup-Funktion automatisch einmal im Monat, beziehungsweise per Planer, inkrementell, differenziell, beziehungsweise Voll-Backup des Systems, Datenträger auswählen, Partition extern? Ja, super gute Frage. Also einen vollständigen Backup-Client haben wir von Haus aus jetzt nicht mit dabei, der jetzt zum Beispiel diese ganzen unterschiedlichen Backup-Lösungen unterstützt. Da gibt es ja diverse Sicherungsstrategien, und diverse Sicherungshardware dann auch mit dazu. Da gibt es nach wie vor natürlich unsere Partner, die da ideale Lösungen zur Verfügung stellen.
Genau, und die Funktionalitäten zum Backup, die werden sich auch unterscheiden in den einzelnen Windows 10 Editionen. Also das kann man nicht so pauschal sagen.
Genau.
Für den Hausgebrauch ist aber definitiv die Lösung dabei in Windows 10.
Genau, also das, was wir vorher gezeigt haben, war eben letzten Endes die Möglichkeit, Daten wegzusichern, beispielsweise in die Cloud oder zu synchronisieren oder eben dann auch Restore Points und Backups einzurichten. Die kann man natürlich zu einem gewissen Zeit schedulen, aber die sind bei weitem nicht so gut wie natürlich die von Third-Party-Herstellern, die damit ihr Geld verdienen und die letzten Endes super sicher oder Sicherungslösungen anbieten am Markt. Muss man an der Stelle ganz klar sagen. Auch eine Frage, die noch gekommen ist von Nobby, ist HTML5, Flash, Java, JavaScript, was wird davon in Windows 10 eine Rolle spielen? Ja, das ist eine super gute Frage.
Und das ist dein Herzensthema, oder?
Ja, eine ziemlich mächtige Frage, auch weil es gleich alle Technologien betrifft. Also, fangen wir mal so an. Wenn es um diese Anwendungen geht, diese Mini-Anwendungen, die wir schon gesehen haben hier, zum Beispiel eben die Money-App, die ist beispielsweise in einer dieser Technologien geschrieben worden. Bei der Music-App beispielsweise, die es ebenfalls gibt, die wurde beispielsweise mit TypeScript geschrieben, also so JavaScript letzten Endes, so ein typisiertes, und in HTML5. Das heißt, es gibt Anwendungen auf dem Desktop, die laufen heute schon letzten Endes mit Web-Technologien. Mhm. Das ist eben eine der Möglichkeiten dieser Windows Universal Apps.
Unterschiedliche Technologien fühlen sich aber ähnlich an, oder?
Mhm.
Das ist erstaunlich.
Genau.
Also das heißt, für Entwickler?
Für Entwickler eigentlich ein super Ding, weil ich kann letzten Endes die Technologie verwenden, die ich schon kann. Also ich kann darauf aufsetzen. Jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen. Java wird natürlich einen Runtime haben für Windows 10. Ja, die wird auch da wunderbar funktionieren. Es gibt ja aber auch Java für Android. Und da wurde auf der Build-Conference announced, dass es eine Bridge geben wird, womit Android-Anwendungen letzten Endes dann auch den Windows-Usern zur Verfügung stehen. Wie das genau aussieht, wie da genau die Timeline ist, kann ich heute leider noch überhaupt gar nichts dazu sagen. Es ist vorgestellt worden und man arbeitet daran. Die andere Sache ist wiederum HTML5 und JavaScript, Webanwendungen. Auch da wurde gezeigt, wie man die letzten Endes tatsächlich lokal zur Verfügung stellen kann. Das geht heute schon sehr, sehr gut und wir sind da schon einen ganzen Schritt oder ganz viele Schritte vorangekommen eigentlich. Flash ist natürlich immer noch ein Thema. Wir wissen, das Internet basiert auf Flash. Ja, also wenn wir uns ein Video angucken oder RTMP-Streaming, dann benötigen wir einfach so ein Plugin. Da gibt es tatsächlich zwei, einmal Silverlight und einmal den Flash-Player. Beim Internet Explorer ist es so, dass tatsächlich der Flash-Client mit dabei ist und funktioniert. Mhm. Wir haben aber auch einen neuen Browser tatsächlich, das ist Microsoft Edge. Ja.
Okay.
Und im Augenblick ist er in der Preview noch unter dem Namen Spartan zu finden. Was der Vorteil an Spartan ist jetzt, dass ich zum einen so ein paar Consumer-Feature habe, die echt ziemlich cool sind. Also ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel irgendwie msdn.de gehst und zum Beispiel einfach nur mal irgendwie einen Artikel lesen müsstest. Ich klicke jetzt auf das Erste, was hier auftaucht. Dann ist ja hier doch manchmal ein bisschen Werbung mit dabei und du kommst eigentlich gar nicht so richtig zum Inhalt. Was man jetzt machen kann, ist hier auf Reading View zu klicken.
Okay.
Und was ich jetzt bekomme, ist tatsächlich nur noch diesen Inhalt, den ich auch entsprechend skalieren kann und dann damit interagieren kann. Und du merkst auch schon, es ist so eigentlich mehr oder weniger sehr, sehr gut für Touch-Interaktion geeignet.
Genau.
Und du kannst noch mehr Dinge machen. Gehen wir noch ganz, ganz kurz hin und wir können dann Sachen markieren. Guck mal, eine rote Krawatte.
Und was ich super finde, ist, wenn ich scrolle, schalte mir mal den Stift wieder aus. Genau, wenn ich scrolle, bleiben die Anmerkungen auf der Seite drauf. Mhm. Also perfekt, finde ich cool. Also du kannst mir quasi dann den Artikel zuschicken und mich auf diese rote, wunderhübsche Krawatte hinweisen.
Genau, ich könnte das jetzt eben teilen über Twitter beispielsweise oder auch mir das Ganze zu einer Reading-Liste hinzufügen. Es gibt also auch eine fertige Liste von Artikeln, die ich noch lesen möchte in der Zukunft. Und bei Spartan, um jetzt wieder den Kreis zu schließen, wegen der Frage, ja, der unterstützt auch Flash und ja, der unterstützt auch PDF, der wird aber die ganzen ActiveX Controls nicht unterstützen. Das ist die Aufgabe des Internet Explorers und was wir tun werden, ist eine Liste von Anwendungen letzten Endes zu haben, die kompatibel ist und die eben Sachen benötigt. Mhm. Und diejenigen, die spezielle Berechtigungen benötigen, werden dann automatisch von Edge dann auf Internet Explorer umgeleitet. Aber Edge ist so der neue Browser, eben HTML5-Standard, ein extrem schneller Browser, was ziemlich, ziemlich cool ist. Wir haben es gerade auch schon gesehen und macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Also ja, alle diese Sprachen haben in der einen oder anderen Art und Weise eine ziemlich, ziemlich starke Gewichtung. JavaScript ganz klar mit vielen Entwicklungstools, Node.js etc., da geht es echt massiv voran, spielt auch für Visual Studio eine große Rolle, aber auch .NET-Anwendungen, C++-Anwendungen, also Windows unterstützt natürlich all diese Entwicklungsplattformen.
Cool, danke für deine ausführlichen Schilderungen. Ja, nee, keine Frage, die sich mit Ja oder Nein beantworten lässt, aber ich glaube, es ist so ein bisschen rübergekommen, was sich da tun wird und seid gespannt auf den auf Microsoft Edge.
Absolut. Das wird echt ein richtig cooler Browser. Franz fragt, ersetzt das neue Benachrichtigungscenter auch das bekannte Wartungscenter?
In diesem Fall wird es so sein, dass beides, also sowohl das Benachrichtigungscenter als auch das Wartungscenter parallel existieren. Also keines ersetzt das andere, keines wird entfernt, also es wird beides noch vorhanden sein.
Cool. Gehen wir zur nächsten Frage. Wandern tatsächlich alle Einstellungen aus der Systemsteuerung in die neuen PC-Einstellungen? Wir haben es vorher, glaube ich, eben mal schnell gesehen. Lass mal kurz gucken. Control. Bin mal gespannt, wo wir landen.
Ah, das ist die Systemsteuerung.
Ah, 50-50.
Drück mal
Chance.
Windows I.
Ah, du hast ja
gleich einen Hinweis auf meinen Blogartikel zum Thema Windows 10 Shortcuts. Wer gerne ein bisschen schneller arbeitet, kann die Systemsteuerung bzw. die neuen Systemeinstellungen von Windows über den Shortcut Windows und I öffnen. Mhm. Und das bringt uns auch schon zur Antwort auf diese Frage. Also aktuell ist es noch so, dass wir die altbekannte Systemsteuerung im System haben und auch die neu gestalteten Einstellungen, die wir im Hintergrund sehen. Auf lange Sicht ist es allerdings so, dass wir die Systemsteuerung in die neuen Einstellungen integrieren möchten. Mhm. Aber das wird, wie es momentan aussieht, nicht der Fall sein zum Launch von Windows 10 am 29. Juli.
Aber die offizielle Antwort ist jetzt also ja.
Ja?
Also, ja, ja, weil ja, also alles wird im neuen Systemsteuerung irgendwann zur Verfügung stehen.
Nein.
Ja, also tut's nicht, aber eigentlich ist so die Antwort ja.
Ja, die Antwort ist ja.
Oder ist sie nein?
Nein. Nein.
Nein.
Nee, also ja.
Irgendwann ja, aber jetzt zum 29. Juli nein.
Genau.
Okay, einigen wir uns darauf. Okay,
zum aktuellen Zeitpunkt nicht, aber unser Ziel ist es, die Einstellungen aus der Systemsteuerung zu integrieren in die neuen Systemeinstellungen. Aber es steckt, wie man sich vorstellen kann, mehr dahinter, als einfach nur quasi die Texte einzutippen und dann in die neuen Einstellungen rüberzubringen.
Absolut, absolut. Deswegen.
Also ja.
Oder doch nein, ich weiß es nicht mehr. Buena Vista 2 fragt, wird man in der Taskleiste wieder eigene Symbolleisten anlegen können?
Du bist der Symbolleisten-Experte.
Ich bin der Symbolleisten-Experte. Die Antwort darauf ist ja. Ich kann hier eine neue Toolbar anlegen, kann mir dann einen entsprechenden Ordner aussuchen. Boah, ja, jetzt wenn ich einen hätte, lass mich mal Camtasia Studio einfach hier nehmen, Select Folder. Und wir sehen jetzt hier, dass diese Liste der Anwendungen hier entsprechend zur Verfügung gestellt ist. Nicht so ganz, wie wir sehen können, weil ich da jetzt so ein bisschen dran gestanden bin. Ja. Ich ziehe es mal hier ein Stück rüber. Aber man kann jetzt, glaube ich, ganz gut sehen, dass letzten Endes diese neue Taskleiste hier hinter mir auf mir poppt. Ja. Genau, was ich nicht tun kann, wie man auch schon sehen kann, ist das Ding jetzt außerhalb der Taskleiste verschieben. Das ist tatsächlich nicht möglich, aber ich kann neue Taskleisten innerhalb der Taskleiste anlegen. Das geht. Was somit eigentlich die Frage beantwortet mit ja, oder?
Ja.
Gut. Dann gehe ich auch gleich mal hier nochmal hinein, werfe das entsprechend wieder raus. Genau, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Volkmar fragt, wird man den Kacheln im Startmenü eigene Farben zuordnen können? Meine Idee geht dahingehend, Funktionsgruppen oder funktionelle Zusammenhänge durch gleiche Farben kenntlich zu machen.
Magst du hierzu vielleicht nochmal das Startmenü öffnen?
Sehr gerne.
Wir haben es ja schon gezeigt. Jede App hat die Möglichkeit, die Funktionalität zu integrieren, sogenannte Live-Kacheln zu verwenden, also Live-Informationen wie zum Beispiel das aktuelle Wetter oder eine aktuelle Schlagzeile aus den Nachrichten auf der App-Kachel darzustellen in den unterschiedlichen Größen. Mhm. Das ist also eine Funktionalität, die sozusagen den Entwicklern gegeben wird, um ihre eigene App zu personalisieren. Und das bringt uns auch zu einem Punkt, und zwar bezüglich der Farben wird es da ein bisschen schwierig, oder?
Genau, also was ich machen kann als User, ist ja mein Farbschema auszuwählen. Ich habe hier ein ziemlich graues, langweiliges. Und was wir sehen können, ist zum Beispiel die Music-App und die Mail-App, die sind nämlich total, ja, mehr oder weniger in User-Richtung unterwegs und sagen, ich nehme das Profil, das der User eingestellt hat, weil das ist seine Lieblingsfarbe, das heißt, ich verwende auch diese Farbe. Dann gibt es aber Anwendungen, die hier ein bisschen rausstechen. Und dann zum Beispiel die Skype-App, die hier natürlich in ihrem CI auftaucht, also sprich mit ihrem Corporate Identity, was eben in diesem Fall diese weiße Wolke ist am Ende des Tages, in der das blaue S hinterlegt ist.
Genau,
das
was heißt, aus Sicht der App-Hersteller selbstverständlich legitim ist, wiedererkennungswert.
Genau. Genau, das heißt, die werden natürlich versuchen, da ein Stück weit ihr Logo zu platzieren und ihr Corporate Design zu leben.
Aber wir haben trotzdem, sind wir vorhin schon drauf eingegangen, wir können selbstverständlich jetzt zwar nicht mit Farben, aber wir können mit den App-Gruppen arbeiten und somit auch unsere Apps in bestimmte Zusammenhänge bringen. Beispielsweise meine persönlichen Apps lassen sich in eine Gruppe legen oder meine geschäftlichen Apps. Und man kann da auch ganz kreativ sein und selber seine App so zusammenschieben, auch Größen verändern, wie man das möchte.
Noch ein Hinweis an der Stelle. Für Ideen sind wir immer offen. Das heißt, was man machen kann, ist immer Feedback zu geben. Bei mir stelle ich sie zum Beispiel an, Windows Feedback. Von daher bitte gerne auch mal einfach Feedback senden, denn nur weil das bisher so gelebt wird, wenn die User sagen, hey, wir hätten das aber trotzdem ganz gerne oder wir finden das extrem cool, trotzdem einfach mal das Feedback an die Kollegen von Windows zurückspielen.
Genau, und da ist eine App integriert in den aktuellen Build der Windows Insider Version und da lässt sich dann auch Feedback anderer User bewerten. Das heißt, wenn man seinen Freunden erzählt, man hat einen super Vorschlag und der genügend Stimmen bekommt, dann besteht die nicht so geringe Chance, dass man tatsächlich mit seinem Vorschlag in der nächsten Version von Windows landet.
Genau.
Genau.
Puh, Jörg fragt, wird es mit Bordmitteln möglich sein, eine RAM-Disk einzurichten?
Puh, das ist eine schwierige Frage.
Jörg, lass mich mal eben schnell in die Systemeinstellungen gehen, denn worauf du anspielst, ist am Ende des Tages höchstwahrscheinlich hier über Advanced Performance Settings und dann nochmal auf Advanced. Und was ich da machen kann, ist tatsächlich den Virtual Memory, den Windows hier verwendet, zu hinterlegen. Ich kann hier tatsächlich auch das über unterschiedliche Disks spannen. Das heißt, wenn ich nochmal irgendwo eine SSD-Disk habe, die ultra schnell ist, aber irgendwie eine 128 MB hat und ich möchte die speziell jetzt für meinen Virtual Disk verwenden, dann ja. Wenn es jetzt darum geht, ich will wirklich so eine alte RAM-Disk anlegen, so wie man das früher gemacht hat bei Windows 95, dann nein. Also da sind wir in der Zwischenzeit wirklich ein bisschen besser oder schneller geworden, haben andere Konzepte. Wie gesagt, SSD hilft uns da gewaltig natürlich, mit den Working Sets des Memories schneller arbeiten zu können. Die Read-Writes, ja, Zeit letzten Endes, I.O. ist ja immer das große Problem bei Memory, auch bei dem virtuellen Memory gewesen. Und da war eben die Lösung, jetzt herzugehen, zu sagen, okay, diese schnellen Festplatten sind in der Zwischenzeit relativ günstig am Markt oder stehen günstig am Markt zur Verfügung. Dementsprechend kann man gucken, eben hier zum Beispiel ist auch eine SSD eingebaut und dann passt das eigentlich schon ganz gut.
Genau, aber Jörg, wenn du uns zuhörst, du kannst uns ganz gerne über Twitter kontaktieren. Wir blenden dann unsere Daten, unsere Twitter-Handles noch ein. Dann kannst du uns gerne verraten, wofür du das einsetzen möchtest und wir schauen es uns an.
Genau, dann gucken wir nochmal nach, für welches Szenario das genau gedacht ist. Idefix Windhund, gibt es das gratis Windows nur über ein Upgrade zum Downloaden oder kann man sich die ISO herunterladen und eine frische Neuinstallation installieren und kann man sich für wenig Euros eine Retail-DVD kaufen?
Eine Frage, viele Fragen.
Ja, viele Fragen.
Also, wenn ich das jetzt ganz grob überblicke, ist die Antwort auf alle Fragen ja. Nicht?
Ja.
42.
42 ist aber eigentlich auch immer eine gute Antwort.
Genau.
42 kann man immer sagen. Aber ja, also man wird auch im Laden Windows 10 CDs kaufen können. Man wird ISOs runterladen können.
Genau, man kann sich neu installieren. Man kann im Falle von Windows 7, 8 und 8.1 aktualisieren. Selbstverständlich auch von der Windows 10 Insider Preview, wer da jetzt schon unter den Glücklichen oder Neugierigen ist. Also es wird sehr vielfältige Möglichkeiten geben, Windows 10 zu bekommen.
Absolut. Du hast vorher von Twitter-Handles gesprochen.
Quasi auf der Folie vorher.
Ja, das sind sie auch. Also wir hatten unglaublich viel Spaß beim Beantworten der Fragen.
Absolut. Vielen Dank fürs Einsenden der vielen, vielen Fragen. Es ist ein sehr ausführlicher Tech-Talk geworden, aber ich glaube, ein sehr langer Tech-Talk, aber ich glaube, wir konnten einige Fragen beantworten und hoffentlich auch zu eurer Zufriedenheit.
Genau, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ja, wir würden das gerne mal wieder machen. Also wenn ihr so coole Fragen habt, dann schreibt die einfach auf, lasst die uns zukommen, diskutiert gerne mit uns auf Twitter. Genau. Und dann nochmal vielen, vielen herzlichen Dank natürlich an Paulus PC Forum, die hier so aktiv Fragen gestellt haben. Und auch nochmal an Jörg, der das Ganze gut zusammengefasst hat und uns über den Zaun geworfen hat.
Genau, aber an den vielen Fragen merkt man auch, dass Windows 10 scheinbar sehr, sehr gut ankommt. Und ich bin mir sicher, da werden auch noch viele weitere Fragen auftauchen.
Gut, cool.
Jo, dann
bis
vielen
bald
Dank
bei den Tech Talks.
Bis bald. Ciao.